Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre, da ist weiter mal weiter. Der FC Bayern Wundenleck Podcast von Oberpfalz Medien aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir im Studio ist heute niemand. Das ist ein bisschen schade. Die Kollegen sind alle im Homeoffice, aber der Kollege Stefan Puhane hat sich's nicht nehmen lassen, dass ich ihn zuschalten konnte. Servus, Stefan.
Servus, du und die Wunden sind längst geleckt.
Ja, das ist doch schön. Aber wir wollen heute natürlich ein bisschen kurz über das Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League im Halbfinale gegen PSG reden und vielleicht noch über ein, zwei andere Themen. Und ja, das Spiel war das so, wie du es erwartet hast? Also ich muss ganz vorneweg sagen, ich hatte so die Befürchtung, fuck, die bekommen bestimmt ganz am Anfang sofort ein geehrtes Gegentor und dann rennen sie dem ewig hinterher. Und ich sag mal so, ich hätte lieber nicht recht gehabt.
Also diese Befürchtung hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber klar, also Fakt ist natürlich, dass wenn dir das passiert, dann ist das Ding fast verloren. Also ich habe es leider nicht live gesehen, ich habe es aber live gehört.
Radioreportage,
was übrigens sehr empfehlenswert ist. Aber als 1-0 gefallen ist, dachte ich mir auch, oh, jetzt wird's verdammt schwer, weil es geht ja nicht nur darum, also sie hätten ja 3-1 gebraucht, um wirklich in der normalen Spielzeit weiterzukommen, beziehungsweise ein 2-1, um in die Verlängerung zu kommen. Und das ist natürlich dann gegen so eine Mannschaft wie PSG schon extrem schwer. Aber es war halt, also mal alles Gedöns außenrum, Schiri etc. weggelassen. Es war nicht der beste Bayern-Tag, das muss man einfach ganz ehrlich sagen.
Das ist ja was, das habe ich in der letzten Folge, die ich mit der Alex Maul aufgenommen habe, auch schon gesagt. Da ging es eigentlich um die Bayern-Frauen, aber ich denke, bei den Herren ist das genau dasselbe. In der Liga ist man top, also der Liga ist man ehrlicherweise auch ein bisschen entwachsen. Da jammern dann immer alle im Fußball Deutschland, wie schlimm das ist, dass die Meisterschaft immer schon zu früh entschieden ist. Was man da aber halt wahrscheinlich nicht vergessen darf, ist, auf internationaler Ebene brauchen trotzdem sowohl die Frauen wie auch die Herrenteams des FC Bayern, trotzdem sie für die Liga eigentlich zu stark sind, immer einen absoluten Sahnetag, um wirklich mit den Top-Teams auf Augenhöhe zu sein. Das hatte Bayern zum Beispiel beim Spiel in Madrid im Viertelfinale. Das Spiel in Madrid war so ein Sahnetag mit dem entsprechenden Ergebnis. Und ich habe mit mehreren Leuten mittlerweile gesprochen, die auch tatsächlich jetzt im Stadion waren in dem Spiel gegen PSG, wo es dir einfach doch nochmal mehr siehst, wie jetzt nur im Fernsehschirm. Und die haben alle gesagt, ja, alles unglücklich, werden wir wahrscheinlich noch im Detail ein bisschen drüber reden. Unterm Strich PSG schon verdient weiterkommen. Ja, die haben schon einfach hammergut gespielt und du brauchst das FC Bayern München halt einfach einen absoluten Sahnetag, um mit Mannschaften vom Kaliber wie Real Madrid oder Paris Saint-Germain mitzuhalten. Wenn du die hast, dann kannst du jeden schlagen. Also dann kannst du jeden schlagen in Europa. Aber wenn du den halt nicht hast, dann reicht es halt nicht. Ehrlicherweise gegen Heidenheim reicht es halt dann immer noch zu einem Unentschieden. Gegen PSG, gut, zum Unentschieden hat es auch gereicht, aber das war in dem Fall halt zu wenig. Langt's halt dann nicht. Du hast den Kopf schon geschüttelt, ich bin gespannt.
Ja, also ich kann jetzt die Ansicht nicht ganz teilen. Also ich habe die Ansicht, genau diese Ansicht mal gehabt. vor Jahren, wenn jetzt sogar Jahrzehnten, als die Bayern verzweifelt hinter dem Europacup hinterhergerannt sind und es nie geschafft haben. Da hat man wirklich sagen müssen, okay, ein absoluter Sahnetag ist notwendig, um noch mithalten zu können. Ich sehe es aber jetzt nicht so. Also sie haben, finde ich, bei den beiden Spielen gegen Real und auch in Paris keinen Sahnetag gehabt, meiner Meinung nach, sondern sie haben eigentlich auf dem Niveau performt, wo es einen Großteil der Saison performt haben. Also den absoluten Sahnetag, den brauchst vielleicht dann, um das Spiel zu gewinnen. Ja,
was aber, ja, notwendig gewesen wäre jetzt in dem Fall.
Ja, schon, aber ich sah die Bayern jetzt schon auf Augenhöhe. Ich glaube einfach, dass sie nicht den ergreifenden schlechten Tag hatten. Also, dass sie, was heißt denn schlechten Tag, kann man jetzt so auch nicht sagen. Aber sie haben halt vielleicht, sie sind ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben, aber dazu habe ich ehrlich gesagt aber auch schon meine Theorie, warum das so ist.
Soll ich die gleich raushauen? Ja, hau raus.
Ja, also ich habe das in einer der letzten Folgen schon gesagt und das fällt mir eigentlich schon als Muster viele, viele Jahre auf, schon zu Pep Guardiola-Zeiten und auch danach. Diese extreme Dominanz in der Liga, die ja meistens dazu führt, dass man dann gefühlt 50 Tage vor Saisonschluss schon Meister ist, die führt dazu, dass, wann sind sie Meister geworden? Gegen Stuttgart. Nach dem Spiel Stuttgart. Das ist jetzt 2 Wochen her. Da waren die 2 Spiele, die jetzt waren, mit Hängen und Würgen. Es fällt was ab. Also es fällt was von der Spannung ab. Und das war auch, ich kann mich erinnern, Guardiola-Zeiten, da haben sie einen Rekord nach der anderen. Also frühester Herbstmeister, uneinholbar schon im Oktober, keine Ahnung. Und dann in der Crunch-Time war die nötige Power weg. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Ganze durch. Jetzt kannst du vielleicht sagen, okay, PSG hat das genauso. Die sind auch souverän in der französischen Liga. Bei Real Barça sieht es wieder anders aus. Die müssen immer bis zum Schluss kämpfen eigentlich. Okay, die Saison vielleicht nicht. Aber Bayern ist schon augenscheinlich. Es fällt was ab von der Mannschaft und das liegt nicht am Trainer, das liegt nicht an der Mannschaft selber, sondern es ist, glaube ich, ganz natürlich, dass wenn du ein Ziel erreicht hast, dass du dann erstmal durchschnaufst. Und diese paar Prozent, die fehlen dir dann bei solchen Spielen. Da war das Realspiel, war noch zu nah an der Meisterschaftsentscheidung dran. Da waren sie nur auf 100%. Und danach sind sie ein bisschen abgesunken. Und das macht dann aus, dass vielleicht PSG die Nase leicht vorne hat. Und die haben ja wirklich nur die Nase leicht vorne gehabt. Also ich würde jetzt wirklich nicht sagen, die waren uns in allen Belangen überlegen und du hättest schon völlig am absoluten oberen Limit performen müssen, um da mitzuhalten. War es überhaupt nicht so, meiner Meinung nach, sondern die waren auf Augenhöhe. Aber gegen solche Mannschaften, man kann es halt gewinnen und verlieren. Das ist ein Lotteriespiel.
Ja, das zum einen, und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Liga oder an dem Bild, das der FC Bayern dann in der Liga abgibt, aufgrund der nicht so weit vorhandenen Stärke der Liga ansonsten. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Team ist, das, wo alles schon top ist. Ich meine, Pavlovic darf man nicht vergessen. Nicht falsch stehen, hat kein schlechtes Spiel gemacht. Aber das ist immer noch ein extrem junger Bursche. Musiala als Zehner letztlich hinter den Spitzen kommt gerade von einer sehr langen, sehr schwierigen Verletzung zurück. Fonzie Davis ist auch eingewechselt worden. Der kommt von einer langen, harten Verletzung zurück. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein Team ist, was quasi in der Zusammenstellung jetzt hat schon ewig lang performt. Und dann ist vielleicht, sind die Möglichkeiten, die PSG hat, wenn es darum geht, wie man von der Bank holt, halt dann doch auch nochmal ein bisschen andere, gerade wenn deine Spieler halt nicht hundertprozentig fit sind, weil, ja, ich meine, wir haben da gar nicht drüber geredet, aber das Problem war in meinen Augen ja nicht jetzt das 1-1 in München. Das Problem ist halt, dass du in Paris 5 Gegentore fängst. Du darfst halt einfach in einem Champions League Halbfinale, ich meine, schön, dass du 4 schießt, alles gut, aber du darfst in einem Champions League Halbfinale, Spiel für die Geschichtsbücher hin oder her, keine 5 Gegentore fangen. Das geht halt nicht. Also irgendwo fehlt da dem Team gegen so sehr, sehr starke Mannschaften vielleicht auch ein bisschen die defensive Stabilität, oder ich habe jetzt auch schon die These gehört, ich weiß nicht, ob da was dran ist, vielleicht magst du da was dazu sagen, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass Weltklasse-Teams und Trainer, und der Trainer von PSG ist natürlich etwas erfahrener und etwas älter als der Trainer von Bayern, vielleicht auch eher sich dann trauen, den eigenen Spielstil und die eigene Marschroute ein bisschen anzupassen an den jeweiligen Gegner, während Bayern halt den Hurra-Fußball, den man in der Bundesliga halt 30 Spieltage diese Saison durchzieht und auch in Paris spielt, nur da fängt man sich halt 5 Gegentore, in der Bundesliga fängt man sich halt, wenn es hochkommt, 1 pro Partie.
Ja, jein, klar, also Paris braucht man nicht reden, die sind top aufgestellt, der Trainer ist Weltklasse, wahrscheinlich einer der Besten, die momentan am Markt sind. Ich habe den Luis Enrique ganz ehrlich jahrelang nicht so auf dem Schirm gehabt, aber der hat ja schon einige Erfolge eingefahren, auch als Nationaltrainer. Es stimmt schon, was du sagst. Ich mein, du darfst natürlich auch nicht vergessen, weil du die Bank erwähnt hast von Paris, die Bank von den Bayern, also gerade eben unsere Youngster, die so gut eingeschlagen haben, die waren ja dann auch alle verletzt. Also der genau. Leonard Karl kam ja auch direkt aus einer Verletzung. Und zu meiner These, also dass der Pavlovic jetzt ja nicht überragend ist, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt gar nicht mal so teilen. Aber
na, solide, aber jetzt nicht der, der du sagst, den bringst du oder der spielt und dann reißt der dir alles nach oben raus.
Aber weißt du, die Sturmreihe beispielsweise, unsere Traumsturmreihe, das sind erfahrene Spieler, die sind leicht unter den Möglichkeiten geblieben. Und
da bin ich bei dir.
Ja, und das liegt aber nicht, wenn ich mir da jetzt die Pariser Sturmreihe zum Vergleich herhole, dann würde ich sagen, die sind gleich stark, wenn jetzt sogar die Bayern besser. Aber ich glaube dann wirklich, dass das auch wieder was mit diesem Abfall der Spannung zu tun hat. Und was das andere, das du angesprochen hast, mit dem Spielstil ändern. Ja, Paris hat natürlich in München defensiver gespielt, also mit den 5 Gegentoren, die wir uns in Paris gefangen haben. Also Paris, aber als Heimmannschaft hat 4 gefangen. Also das muss man auch sehen. Also das ist jetzt nicht so, also ist ja nicht 5-0 oder 5-1 ausgegangen. Also das war halt einfach die waren beide in einem Spielrausch und ich würde da diese 5 Gegentore gar nicht so hochhängen, sowas passiert, wenn die da mit offenem Visier spielen. Und klar, jetzt rein aus Bayerns Sicht ist schade, weil es im Ergebnis schlecht nicht gut getan hat, aber als Fußballfan, also was willst du mehr? Also das ist
Nein, da bin ich ja bei dir. Also da bin ich total bei dir.
In München haben sie aber wieder voll auf Angriff machen müssen, bloß da hat Paris halt den Vorteil gehabt, dass sie ein bisschen defensiver sich aufstellen können. Und ja, und wie gesagt, 3. Minute, das 0-1 oder aus Pariser Sicht das 1-0, das ist natürlich, das war für die perfekt. Dann ziehen sie sich zurück und haben ja auch nicht die schlechteste Abwehr der Welt.
Nein, das wollte ich auch gerade sagen, defensiv sind die Show echt gut aufgestellt.
Ja, definitiv. Selbst wenn der Hakimi gefehlt hat, aber die haben einen richtig guten Kader, wobei wir natürlich jetzt auch wieder bei dem Punkt sind, die können sich halt da kaufen, was wollen.
Ja, aber im Vergleich zu früher, da habe ich jetzt vor die Tage erst mit jemandem drüber geredet, im Vergleich zu früher ist es glaube ich so, ich meine, die haben im Endeffekt Spielgeld, so viel sie wollen, hart gesagt, aber früher ist halt nach Namen eingekauft worden, also weißt du, Neymar, Mbappé, was weiß ich wen, und jetzt wird halt mit dem Geld, das sie haben, auch intelligent eingekauft. Und ich meine, Spieler des Spiels vom Kicker ist der Kvaratskhelia, keine Ahnung, ob ich den Namen annähernd korrekt ausgesprochen habe geworden. Und das ist ja Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, selten den Spieler gesehen in irgendeiner Mannschaft, der dermaßen schnell und wendig ist. Ja? Also der quasi auf der Gerade selbst Michael Olise wahrscheinlich davonlaufen kann und der trotzdem so wahnsinnig krasse Haken schlagen kann. So einer wäre wahrscheinlich früher nicht geholt worden, weil der Name halt nicht Mbappé oder Neymar ist. Ja? Jetzt ist er halt geholt worden und man sieht halt, wie der performt hat. Das heißt, ich habe alles Geld der Welt, habe aber einen Luis Enrique, der noch dafür sorgt, dass es halt sinnvoll eingesetzt wird.
Ja, Ja, trotzdem wieder jein, weil ich, wenn du dir die Bayern-Mannschaft anschaust, bis auf den Harry Kane mal gesehen, der war schon der absolute Superstar, als er geholt worden ist.
Ja.
Aber sowohl der Diaz als auch der Olise waren das eben noch nicht und die hätten beide auch schief gehen können. Lennart Karl hätte schief gehen können sowieso, weil er aus der eigenen Jugend kommt. Pavlovic hätte schief gehen können. Und der Kvaratskhelia war nach der EM, der hat, wie er Paris verpflichtet hat, einen viel, viel höheren Status gehabt, als beispielsweise immer Olise oder Diaz, als sie zu Bayern gekommen sind. Das heißt, sie haben viel Geld, sie verzichten auf dieselbe Einkaufstaktik wie vor zig Jahren Real Madrid mit Besten vom Besten zusammenkaufen, weil halt die einfach kapiert haben, das bringt nichts, zu viele Ego-Shooter in einer Mannschaft, das bringt nichts, genau. Aber sie investieren es trotzdem in teure Stars trotzdem. Also ich würde jetzt schon sagen, der Kvaratskhelia war jetzt kein Unbekannter, als er zu Paris gegangen ist. Also das
Na, Unbekannter sicher nicht, aber ich meinte jetzt nicht nur nicht vom Namen her auf einem Level mit Mbappé oder Neymar oder sowas in der Größenordnung. Klar. Aber das ist, also was der da abgezogen hat, war schon spannend. Und das, dann hast du halt noch einen Dembélé daneben, der João Neves im defensiven Mittelfeld. Also das ist schon gut und gut, dann hast du auch noch ein bisschen Pech, kommt dann auch noch dazu. Glaube, ist schon viel drüber geredet worden, aber ich teile auch nicht die verschwörungstheoretischen Ansichten, dass der Schiedsrichter vom Eigentümer von PSG aus Katar oder wo geschmiert wurde. Ich glaube, das waren halt einfach Fehlentscheidungen. Wenn natürlich solche Fehlentscheidungen potenziell spielentscheidend sind in einem Champions League Halbfinale, ist es ärgerlich, weil klar, wenn du als FC Bayern ab der 30. Minute mit einem Mann mehr spielst, dann hast du nochmal andere Karten. Aber es ist halt trotzdem so, es ist Champions League Halbfinale, es ist PSG, da bringt es auch nichts hinterher zu sagen, aber der Schiri hat in der einen Situation falsch entschieden, was er hat, brauchen wir nicht drüber reden. Du musst halt trotzdem schauen, dass du das Ding deutlich für dich gewinnst und jetzt mal meine ganz persönliche subjektive Meinung, dass es Vereine gibt in dieser Champions League, die von Schiedsrichtern selten mal benachteiligt werden, solche Vereine wie PSG und Real, das ist für mich so. Ich glaube jetzt nicht, dass das damit zu tun hat, dass da irgendwelche Schmiergelder fließen oder sonst irgendwas. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Also ich bin auch ein Gegner von solchen Verschwörungstheorien, aber das sind ja jetzt so Sachen, die hat es schon immer im Fußball gegeben, wenn es dich vor zig Jahren erinnerst, als der deutsche Schiedsrichter, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, das Spiel vom HSV verschoben hat damals. Es ist schon da und es war halt schon auffällig, dass der Schiri so viele krasse Fehlentscheidungen getroffen hat. Also dass er, also die drei wichtigsten Sachen waren ja dieses vermeintliche Abseits von Kane, dass er da eingreift, was eine absolute Fehlentscheidung ist, weil halt einfach Usus ist derzeit, dass das Spiel laufen gelassen wird, selbst wenn der Linienrichter die Fahne oben hat und dann eben womöglich nochmal genau darauf geschaut wird, per Kamera, war es abseits oder nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, der Kane hätte ihn reingemacht. Und also gut, hätte Fahrradkette, hätte sein können. Und das ist ein spielentscheidender Fehler vom Schiri, weil er einfach schlicht und ergreifend nicht eingreifen darf. Also krasse Fehlentscheidung. Dann das vermeintliche Handspiel vom Leimer.
Ja, das war ja lächerlich.
Das ist auch so eine Szene. Ich meine, es wird jeder, deutsch gesagt, Entschuldigung für den Ausdruck, jeder Dreck überprüft mittlerweile. Aber sowas wird da nicht überprüft. Verstehe ich nicht. Und wir haben es zwar heute in der Zeitung und im Onetz gut erklärt, warum der dritte vermeintliche Fehler als der Befreiungsschlag im PSG 16er ist und der PSG-Verteidiger bekommt einen Arm, einen ausgestreckten Arm, warum das angeblich kein Strafstoß ist, weil ja Abwehrversuche da nicht drunter fallen und es war quasi so erklärt, wenn der Ball rausgeschlagen wird, welcher Spieler wird da absichtlich mit der Hand rangehen. Ich habe aber eine Theorie gehört von einem deutschen Schiedsrichter wiederum. Ich glaube jetzt, das war im Nachhinein dann auf Sky oder so, ich glaube der Manuel Gräfe war es, der hat dann gesagt, naja, ganz so einfach ist das dann auch wieder nicht, weil das würde ja bedeuten, sobald der eigene Mann im eigenen 16er den Ball spielt, dann darfst du mit der Hand hin, wie du willst. Mhm. Dann gibt es halt einfach, man wird weitergespielt und das ist natürlich dann auch ein Krampf. Also ich glaube, damit gemeint ist halt, wenn der Arm angelegt ist, aber der ist ja trotzdem mit der Hand zum Ball gegangen und für mich war das trotzdem ein klarer Strafstoß.
Aber die Grundfrage ist ja, ist der Schiedsrichter geschmiert worden vom Besitzer von PSG oder ist er einfach schlecht? Nee. Und ich tendiere zu, er ist einfach schlecht und vielleicht war es nicht der richtige Schiedsrichter, um diese Partie zu leiten. Und am Ende des Tages, was es gesagt hätte, Fahrradkette, bringt es halt auch nichts zu sagen, ja, aber wenn der Schiedsrichter in der 30. Minute gelb-rot gegen PSG gegeben hätte, weil ist halt nicht so. Und ich meine, die Bayern sind noch rangekommen und der Harry Kane hat noch den Ausgleich gemacht, aber war halt dann einfach auch zu spät. Und man muss auch fairerweise sagen, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, ist es nicht so, dass Bayern spielerisch komplett dominant überlegen war und irgendwie hochkarätige Chancen am Fließband hatte. Ich meine, sie hatten mehr vom Spiel, sie hatten mehr Ballbesitz, ist auch logisch, weil du bist die Mannschaft, die nach vorne spielen muss, die Tore erzielen muss. PSG hat es ein bisschen komfortabler gehabt. Aber über 90 Minuten, muss man ehrlich sagen, also ehrlich gesagt, gerade die ersten 45 Minuten, PSG ist schon nicht unverdient weitergekommen.
Nee, sie, ganz klar, also ich meine das auch und ich wollte jetzt gerade nur sagen, schau aufs Spiel gegen Madrid mit der roten Karte, weil er den Ball nicht gleich hergibt, der Madrilene, das ist natürlich auch, da kann man auch sagen, da fehlt aus Madrider Sicht, da fehlt schließlich das Fingerspitzengefühl und da war halt Bayern im Vorteil und diesmal war es halt genau umgekehrt.
Deswegen da hatte Bayern nur Glück, dass der Schiedsrichter nicht mehr wusste, dass der schon gelb hatte, so schaut es mal aus.
Ja, genau und ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, der Schiri war schuld. Natürlich, wenn sie, ich sage jetzt mal in Normalform, ich sage nicht, wie du anfangs gemeint hast, einen Sahnetag gehabt hätten, sondern wenn sie in Normalform gespielt hätten und sich Chancen erspielt hätten, dann hätte es geklappt. Aber nochmal, ich bleibe dabei, wenn du natürlich so ein frühes Gegentor bekommst, dann das ist natürlich schwierig. Das ist ein Killer bei so einem Gegner, da hast du keine Chance mehr dann.
Ja, das heißt aber für mich trotzdem, ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe und auch was du vorhin gesagt hast. Wenn ich jetzt wieder wie in den letzten Wochen öfters mal Artikel lese, wo es darum geht, vereinfacht gesagt, wie man den FC Bayern jetzt schwächen kann, damit die Liga in Deutschland wieder spannender ist, dann bedeutet das halt einfach auch, okay, kann man schon machen. Wir bestrafen dann quasi die, die gute Entscheidungen getroffen haben und belohnen die, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und wir akzeptieren halt auch, dass deutsche Mannschaften in Europa, Freiburg jetzt mal ausgenommen aktuell, aber vielleicht in der Champions League, keine große Rolle spielen. Wir akzeptieren auch, dass Superstars wie ein Harry Kane und, ich meine, du hast es vorhin gesagt, Michael Olise und Luis Diaz, Luis Diaz war gefühlt eher so der abgelegte Liverpooler Spieler und Michael Olise hätte wahrscheinlich auch woanders hingehen können, war jetzt auch nicht der ganz große Superstar. Aber nehmen wir mal diese erste Bayern-Sturmreihe als Superstar-Reihe, dann werden halt auch Leute wie Pavlovic und Lennart Kahl und so weiter künftig nicht mehr mit Spielern von solch einem Kaliber zusammenspielen, was wiederum auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft haben könnte. Also ich finde, dass die Frage muss viel eher sein, aus mehreren Gründen, wie kann man es hinbekommen, dass es in der Liga andere Vereine gibt, die auch da oben mitspielen, und zwar dauerhaft da oben mitspielen, und nicht, dass man vor allem überlegt, wie man den FC Bayern schwächen kann. Und ich meine, ich habe mir die Umsatzzahlen auch mal angeschaut, gerade Dortmund zum Beispiel, so 12, 13, so die Größenordnung, waren Bayern und Dortmund umsatzmäßig halt komplett auf Augenhöhe. Ja, da war kein finanzieller Unterschied. Nur dann wurden halt in München ein paar Entscheidungen getroffen, die halt vielleicht richtig waren. In Dortmund wurden halt vielleicht auch ein, zwei getroffen, die falsch waren. Und jetzt ist man halt so 300, 400 Millionen Euro Umsatz auseinander. Wohl wissen, dass Umsatz nicht der Reingewinn ist. Aber die Frage wäre doch eher, wie kriegen wir Dortmund und Leverkusen und die Fußballromantiker mögen es mir verzeihen, vielleicht auch RB Leipzig und ein, zwei andere Vereine aus der Größenordnung hin. Oder wie befähigen wir die dazu, dass die Liga spannender wird, dass beim FC Bayern dadurch das Niveau, also weißt du, diese Spannung, die du vorhin formuliert hast, diese Spannung auch länger erhalten bleibt, dass vielleicht der FC Bayern nicht der einzige deutsche Verein ist, der in der Champions League irgendwas reißt. Also wie schaffen wir es, dass dieses Niveau in der Liga generell nach oben angepasst wird, statt darüber zu diskutieren, wie könnte man jetzt eine Umverteilung organisieren, die den FC Bayern schadet?
Nee, ich muss breit grinsen, wenn du das sagst, weil es ist natürlich jetzt schon witzig, wenn man als, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Bayern-Verantwortlicher, als Bayern-Anhänger oder Bayern-Sympathisant überlegen muss, wie schaffe ich es, dass die anderen besser werden, damit wir selber länger gut genug sind. Also das ist eigentlich schon ein Witz. Ich glaube schon,
weil Bayern kauft die Liga leer, stimmt ja irgendwie auch nicht mehr, weil die letzten Transfers waren ja alle aus England.
Nee. Also vor allem, du musst ja sagen, jede Mannschaft macht das. Also es geht ja runter bis in die Kreisliga. Ja, also
halt ohne Harry Kane, aber halt ja.
Wenn du sagst, Bayern bedient sich bei Dortmund und Leverkusen, Leverkusen bedient sich bei Mainz und was weiß ich, so geht es halt immer weiter. Nee, aber ich glaube schon, dass es an den Vereinen liegt. Also du hast ja Vereine, wie zum Beispiel Leverkusen gehabt, die hätten sie an der Hand gehabt, nach den Erfolgen, dass da was aufbauen. Klar, die haben halt dann das Pech, dass dieses Renommee noch nicht haben wie die Bayern, dass eben dann Spieler wie in Wirtz oder in Tar verlieren. Da können jetzt nichts dagegen machen. Bei Bayern sieht es momentan halt anders aus. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt ein Bayern-Spieler aufgrund von sportlichen Perspektiven den Verein verlässt. Also das wäre irgendwo, wo will er denn hin?
Champions League Halbfinale. Ich meine, das muss man vielleicht auch nochmal betonen. Wir reden über das fucking Champions League Halbfinale. Und ich meine, ich kann mich an Zeiten erinnern, auch wo es auch beim FC Bayern alles andere selbstverständlich war, international so weit zu kommen, wo man eventuell in der Vorrunde damals, als es noch Gruppenphasen gab, schon gestruggelt hat. Also das ist schon eine Hausnummer. Man war jetzt unter den besten vier Teams Europas.
Absolut. Und das auch völlig zu Recht. Und ohne da ständig in der Champions League super Sahne performt zu haben. Sondern ich glaube einfach, die gehören jetzt mittlerweile dazu. Zu den besten 6-7 Teams, die sich da abwechseln. Und es ist ja, PSG ist ja nicht schon immer so dominant. Also die haben ja schon zig Versuche hinter sich, wie du schon vorhin aufgezählt hast, mit den Superstars, hat nicht geklappt. Jetzt haben sie wieder ein bisschen eine vernünftigere Politik bekommen und womöglich halt auch, weil sie einen sehr, sehr guten Trainer haben, der das ein bisschen steuert. Dafür sind natürlich jetzt momentan wiederum so Vereine wie Real Madrid im Hintertreffen hört sich schon fast pervers an beim Namen wie Madrid, aber du weißt, was ich meine. Auf diesem Konzert der Großen, die sind halt, haben halt momentan so international so ein bisschen vielleicht diesen Durchhänger und sind immer ganz so dominant, wie sie mal zu Zeiten von Zidane als Trainer und Toni Kroos als Spielmacher waren. Das wechselt sich aus, aber ich glaube, dass Bayern mittlerweile da dazugehört, definitiv. Die haben natürlich ein gutes Jahr. Und wir haben es ja schon einmal besprochen, es stimmt einfach momentan alles, was natürlich dem Vincent Kompany zuzuschreiben ist und Max Eberl. Das kann sich ja wieder ändern. Genauso wie sich es halt bei Madrid geändert hat, dass irgendwann der Ancelotti weg war und die halt dann zumindest gemeint haben, sie haben einen falschen Trainer installiert, was ich ja nach wie vor noch nicht glaube. Aber ja, das kann sich ändern. Momentan passt und momentan ist das einfach das Niveau der Bayern. Das muss man einfach so sagen. Und nochmal, ich habe es ja in der Vergangenheit schon betont. Für mich ist das, und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, meine Runden sind schon geleckt, weil ich traue dem nicht nach. Mei, das ist so. Du brauchst fett Glück, um die Champions League zu gewinnen.
Das ist da muss so. Halt das alles ist, passen.
Das Finale, das wäre jetzt Real gegen Bayern heißen würde oder so, dann wäre es auch völlig verdient und völlig normal. Das ist letztendlich dann so, Glücksspiel will ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt, da sind halt einfach Kleinigkeiten ausschlaggebend. Und ich glaube, wichtig ist jetzt einfach, dass sie in Ruhe weitermachen. Also ich finde, da bricht jetzt dem FC Bayern und vor allem dem Vincent Kompany in keinster Weise der Zacken aus der Krone. Ich bin nach wie vor dabei, alles richtig gemacht, perfekt. Ich bin stolz auf das Team. Ich ziehe absolut den Hut vor dem Team, vor allem vor dem Trainer. Das ist für mich, selbst wenn sie jetzt nur Meister würden und das Pokalfinale verlieren, was ich nicht glaube, wäre es für mich trotzdem eine top, top, top Saison, weil ich gehe da weg vom reinen Ergebnis, von was nützt mir ein Triple, wenn ich scheiß Fußball spiele. Ja. Ich will die Spiele sehen. Ich freue mich, wenn der Vincent Kompany ans Mikro tritt. Ich freue mich über die Mannschaft. Ich freue mich über die Performances. Und das ist mir lieber, als sämtliche Titel einzuheimsen, die man einheimsen kann. Und nur mal jetzt vielleicht ganz platt gesagt, Fußball ist halt einfach ein Spiel, einer gewinnt, einer verliert und jetzt haben wir mal verloren.
Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Ich bin in großen Teilen komplett bei dir. Ich würde noch einen Aspekt dazu ergänzen und das ist die wahrscheinlich ein bisschen aus der Not geborene, aber langfristig vielleicht absolut sinnvolle Integration von jungen Spielern, von Eigengewächsen. Das ist halt total spannend. Das ist für Fußball Deutschland spannend, eben einen Lennart Karl und einen Alexander Pavlovic da irgendwie mit dabei zu haben. Und sie haben noch ein, zwei andere jüngere Spieler diese Saison wirklich regelmäßig gebracht. Da halte ich auch große Stücke auf Vincent Kompany, dass er halt wirklich fähig ist, sowohl einen Michael Olise und einen Harry Kane und einen Luis Diaz zu moderieren, als auch einen Lennart Karl da entsprechend einzubauen. Und wenn man dann noch so tollen, teilweise berauschenden, mitreißenden Fußball spielt, wie die Mannschaft in dieser Saison, dann hey, alles gut. Also ich bin auch der Letzte, der traurig ist. Also wie das Spiel, die Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist, ja, schade, muss man ehrlich sagen. Aber unterm Strich nochmal unter den besten vier Mannschaften Europas, sich in Europa definitiv komplett etabliert als eine der absoluten Top-Adressen. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Stürmer oder generell Spieler gibt, der irgendwo in England bei irgendeinem Team ist, wo er nicht so richtig zum Zug kommt, der sich, wenn er jetzt ein Angebot von Bayern bekommt, sich denkt, oh, vielleicht könnte ich ja diese Luis Diaz-Chose wiederholen. Ja, also das ist schon auch eine Hausnummer. Und was ich nur auch noch erwähnen wollte, weil das fand ich unglaublich, mein Miss & Company hat es ja anmoderiert, beziehungsweise hat es eigentlich verlangt, aber die Arena hat ja wirklich gebrannt. Also das war ja Wahnsinn, die Stimmung bei diesem Spiel gegen PSG, gut auch durch ein paar Aufreger-Themen natürlich getriggert, aber diese Stimmung bei dem Spiel war der Hammer. Also wer da jetzt noch einmal sagt, beim FC Bayern ist keine Stimmung oder der FC Bayern hat keine Fans oder diesen ganzen üblichen Schmarrn, der dann immer kommt, ja, es ist einfach Käse. Das war sensationell, für Fußball Deutschland war das wirklich sensationell. Und ja, ich bin da inhaltlich bei dir und ich persönlich ist es mir dann auch am Ende des Tages nicht so wahnsinnig wichtig, ob der DFB-Pokal jetzt noch kommt oder nicht. Ich meine, ich würde mich natürlich freuen, aber dass Spieler wie Pavlovic mittlerweile schon das Gesetz gilt, ja, das ist ja schon einer der Arrivierten mittlerweile und einer wie Lennart Karl da einfach frisch reinkommt, das finde ich so geil, da würde ich ihnen sogar verzeihen, dass sie den DFB-Pokal nicht gewinnen, wobei ich ehrlich gesagt davon ausgehe, das Spiel ist am 23. Mai gegen Stuttgart in Berlin, das DFB-Pokalfinale. Also wenn jetzt, um auf deine Begrifflichkeiten von vorher zurückzukommen, wenn sie jetzt nur einen normalen Tag haben, also nicht einmal einen Sahnetag, sondern nur einen normalen Tag, dann müssten sie das Ding eigentlich schon holen.
Eigentlich schon, ja. Ja, doch, da bin ich auch bei dir. Also ich habe das, man hat das ja gesehen, als sie den Meistertitel dann in Stuttgart klar gemacht haben, da sind sie mit einer, ich nehme den Begriff B-Elf in den Mund, mit nicht der stärksten Elf angetreten und haben trotzdem souveränst gewonnen. Das muss man ja wirklich sagen. Also klar, es ist immer bei so einem Pokalfinale, ist immer alles möglich, aber da bin ich auch voll bei dir. Normalerweise dürfte nichts passieren. Aber Tom, lass mich trotzdem nur ein, zwei Sachen dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Ich finde das auch, ich bin da auch voll bei dir und ich bin da voll beeindruckt, dass der Company so auf den Nachwuchs setzt und dass er da immer wieder Spieler einbaut.
Und was war das? Nachwuchs und Apfelkuchen oder was war das? Hast du nicht gelesen, diese Anekdote, die der Uli Hoeneß jetzt erzählt hat, dass Vincent Kompany bei ihm war am Tegernsee und irgendwie einen Transfer wollte. Er hat gesagt, nein, den kriegst du nicht, aber du kriegst noch ein Stück Kuchen.
Ja, Xavi Simons.
Genau. Genau.
Nee, aber ich wollte sagen, dass man das nicht hoch bewerten kann, genug bewerten kann, weil schau doch mal an, wenn du als mittelmäßiges Bundesliga-Team Nachwuchs einbaust, ja, dann machst du das vielleicht aus der Not heraus, weil du keine anderen Spieler zur Verfügung hast und du kannst nicht sonderlich bestraft werden, weil wenn du dann verlierst, dann verlierst halt. Mhm. Aber bei Bayern, er nimmt ja da immer ein wahnsinnig hohes Risiko, wenn er die Jungen einsetzt. Weil wenn es in die Hose geht, dann kann ihm das natürlich schon ein Verhängnis werden. Also insofern finde ich das nochmal viel, viel mutiger von Company, das zu machen. Das ist das eine und das andere mit der Stimmung, was du angesprochen hast. Wir sind ja alle von Bayern-Fans umgeben irgendwo. Also jeder kennt zig Bayern-Fans. Und mir fällt auf, dass dieses Gemotze früher unter Tuchel, selbst Nagelsmann oder nur früher, dass das nicht mehr vorhanden ist. Also keiner schimpft mehr. Keiner hat mehr Grund zum Schimpfen.
Es ist halt auch schwer, weil sie spielen überragenden, attraktiven Fußball mit Einbindung von jungen Spielern, Nachwuchsspielern und das Ganze unter einem unglaublich sympathischen, sehr schlauen Trainer, der auch noch abseits des Thema Fußballs schlaue Sachen sagt. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile Artikel gelesen habe in der Elf Freunde oder keine Ahnung wo, wo der Tenor immer so war, boah, fuck, jetzt kann man die nicht mal mehr hassen, ja, weil jetzt spielen die noch einen super, jetzt gewinnen sie nicht nur, sondern spielen noch einen super Fußball, bauen junge Talente ein, haben einen total sympathischen, coolen Trainer. Also da ist schon viel richtig gelaufen.
Absolut, ja. Ja, und deswegen kann die Devise eigentlich nur heißen unter den Leuten, die es sagen haben, den Company um alles in der Welt zu halten bei dem Verein, weil der tut dem Verein richtig gut.
Ja, und, absolut.
Klammer auf, plus Max Eberl, von dem ich auch extrem schon immer viel gehalten habe, auch zu seinen Gladbacher Zeiten. Ja, und jetzt auch bei Bayern. Also ich finde das auch sehr, sehr schön, wie er da in der Öffentlichkeit auftritt. Also da haben wir auch schon andere Kameraden gehabt, die das bei Weitem nicht so souverän gehandelt haben. Nee, aber ansonsten, um wieder zurückzukommen auf das Letzte, was du gesagt hast, Pokalfinale, ja, also klingt jetzt vielleicht überheblich, aber wir haben halt jetzt zwei Spiele in der Liga gegen Stuttgart gespielt und normalerweise müsste es so machen sein, also klar.
Okay, wunderbar, dann sind wir uns da auf jeden Fall einig. Bin gespannt, was ansonsten der Sommer so bringt in Sachen Kaderentwicklung, Transfers, weil so aus meinem Bauchgefühl raus so ein gewisser Generationenwechsel ist vollzogen. Es gibt sicher noch ein, zwei Anpassungen natürlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest die Grundstruktur des Teams kommende Saison dem dieser Saison sehr, sehr ähnlich ist. Ich finde, das muss ich auch noch sagen, das neue Trikot, wahnsinnig geil.
Weil, kann man anschauen,
Um mal den guten alten Sami Kufer zu zitieren, rot-weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot und es ist ein rot-weißes Trikot. Schaut sehr, sehr klassisch aus. Also ich glaube, da sind sie auch sehr schlau auf die Fans zugegangen. Mhm. Und ja, dann warten wir jetzt nochmal das Pokalfinale ab. Wie gesagt, vielleicht noch ein kleiner Ausflug in die Social-Media-Welten. Ich habe jetzt halt unter anderem die Verschwörungstheorie gelesen, dass Bayern deswegen so intensiv gegen Heidenheim versucht hat, Heidenheim nicht gewinnen zu lassen, weil Heidenheim ansonsten an Wolfsburg herangerückt wäre im Abstiegskampf. Und Wolfsburg ist ja ein VW-Verein und Bayern ist ja ein Audi-Verein und ist ja gleiche Konzern. Und nur deswegen wollte Bayern nicht verlieren gegen Heidenheim. Dann bin ich gespannt, wenn das stimmt, dann lassen sie sich am Samstag beim Spiel in Wolfsburg abwatschen. Wird, glaube ich, nicht passieren. Also ist vielleicht auch eher der Wunschvater des Gedanken.
Tom, das war doch der Typ, der das behauptet hat, der auch sagt, dass Elvis noch lebt und Paul McCartney schon seit den 70ern tot ist, oder?
Natürlich, das war der, bestimmt oder? Der gleiche.
Ja, genau.
Ja, es wird halt Verschwörungstheorien machen, auch vom Fußball nicht halt. Und dann haben wir eben am 23. Mai noch ein Finale. Ich traue Vincent Kompany zu, dass er die Mannschaft da krass drauf einstellt, dass er die nochmal richtig heiß macht. Und ja, dann.
Ich freue mich drauf. Schon lange nicht mehr erlebt.
Tatsächlich, geht mir genauso. Und ganz im Ernst, eine Double-Feier auf dem Marienplatz ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber wie gesagt, Titel hin oder her, dass ein Generationenwechsel in der Mannschaft nicht nur angestoßen, sondern teilweise auch durchgeführt wurde, dass man hat das Gefühl, auch hinter den Kulissen, was die sportliche Leitung angeht, da jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und vielleicht ein Freund und ein Eberl ein bisschen ruhiger arbeiten können als noch im Vorjahr, dass sie einen herausragenden Trainer gefunden haben, dass sie junge Spieler einbauen. Ey, das ist alles so viel wert, vor allem im Blick auf die nächsten Jahre.
Ja, ich glaube einfach, du siehst ja auch, dass jetzt nicht nur die Mannschaft, wie du gesagt hast, weiterentwickelt und verjüngt wird, sondern auch der Verein selber entwickelt sich, ja. Also Hoeneß babbelt und mischt zwar immer nur kräftig mit, aber letztendlich, ja, ist seine Zeit halt auch fast schon vorbei, wo er noch das große Sagen hat. Und jetzt übernehmen halt andere Leute und eine jüngere Generation und eine offenere Generation.
Ja, auf jeden Fall. Das brauchst du auch heutzutage. Also die 70er und 80er sind halt vorbei, die 90er auch.
Ja.
Und es war früher auch nicht alles gut. Es war auch nicht alles schlecht, nee. Aber es war auch nicht alles gut. So, mit dieser Binse würde ich sagen, belassen wir es für heute. Stefan, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hören uns das nächste Mal.
Ich freue mich.
Bis dann. Ciao.
Ciao.